Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und heute kann ich euch mit einem Special im Spezialschwerpunkt Startup überraschen. Special auf mehreren Ebenen. Ich sitze hier in Lübeck mit einem der Experten zusammen in einem Raum. Das haben wir hier ja gar nicht so oft bei Signals for Life, weil unsere ExpertInnen quer über Deutschland verteilt sind, teilweise auch im Ausland leben, wie letztes Jahr in Israel. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal etwas ganz, ganz Besonderes, auch irgendwie natürlich besonders hier für unsere Experten selber. Und das zweite Spezial ist sozusagen, dass unsere Gäste sich heute gar nicht vorher kannten. Normalerweise sind unsere ExpertInnen ja immer schon verschmolzen durch die Forschung, nenne ich es mal. Heute ist das anders. Heute lernen sich unsere Experten auch hier im Podcast erst wirklich kennen. Und ich freue mich total, dass sie sich auf dieses Experiment eingelassen haben, dass sie sich die Zeit genommen haben, um hier heute zu Gast zu sein. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen. Herr Lang, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich außerordentlich, dass ich daran teilnehmen darf. Sebastian Lang ist mein Name und ich habe mehrere Tätigkeiten, die ich ausfülle und die ich dann auch im Podcast gern beschreiben kann. Ich bin erstmal gelernter Rettungssanitäter. Das ist das eine. Also rettungsdienstliche Erfahrung im Rettungsdienst als Fachpersonal ist mir nicht unbekannt. Das andere ist, ich habe dann Medizin studiert und bin jetzt als Arzt in einem Krankenhaus tätig, ein Maximalversorger in Thüringen. Und begleite die Funktion als Ärzteleiter Rettungsdienst für die Stadt Jena.
Wunderbar, vielen lieben Dank. Und dann haben wir hier noch Herrn Böhme zu Gast. Auch herzlich willkommen an Sie.
Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Till Böhme, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Lumeox. Mit Lumeox entwickeln wir das mobile Blutanalysegerät Mobox für die Notfallmedizin. Wir sind eine Ausgründung von der Technischen Hochschule in Lübeck und werden derzeit von Exist Forschungstransfer gefördert.
Ich habe mir im Vorhinein natürlich eine ganze Weile Gedanken gemacht, wie mache ich das denn? Sie kennen sich halt nicht. Das ist natürlich auch für mich eine neue oder sagen wir mal ungewohntere Situation. Wir können nicht sagen, erzählen Sie uns mal, wie sind Sie denn zusammengekommen? Was machen Sie denn zusammen? Sondern müssen uns quasi wirklich anschauen, was machen Sie separat? Und deshalb fragen wir diesmal auch nicht quasi anfangend vom Anwendungsbereich, das machen wir ja relativ häufig, dann würden wir mit Herrn Lang starten und in der Rettungsmedizin. Hier würde ich aber vorschlagen, dass wir uns erstmal angucken, was Herr Böhme denn da überhaupt mit seinem Startup so produziert. Denn die Idee dahinter ist, Herr Böhme hat ein Produkt entwickelt mit seinem Team und in Zukunft soll dieses Produkt, diese Idee den Arbeitsalltag im Idealfall von Herrn Lang mehr oder weniger vereinfachen, erleichtern. Und die Idee ist, dass wir jetzt einfach sagen, nehmen Sie uns mal mit auf die Reise Ihres Startups und Herr Lang überlegt schon mal und hört schon mal und dann schauen wir mal danach, was Herr Lang denn so sagt.
Wenn Notärzte am Einsatzort eintreffen, dann ist die Lage oft unübersichtlich. Sie treffen auf Patienten mit unklaren, unspezifischen Symptomen, wie zum Beispiel Kurzatmigkeit, Bewusstlosigkeit oder Übelkeit. Und erfahrene Notärzte wissen, und Herr Salang sicherlich auch, dass sich dahinter ernsthafte Erkrankungen verbergen können, wie zum Beispiel eine COPD, Asthma oder eine CO-Intoxikation, also eine Kohlenmonoxidvergiftung. Und heute ist es so, dass erst standardmäßig im Krankenhaus, also in der Notaufnahme des Krankenhauses, eine Blutgasanalyse, kurz BGA, durchgeführt werden kann. Und wir von Lumeox wollen diese Blutgasanalyse vom Krankenhaus direkt an den Einsatzort bringen. Und das ermöglicht den Anwender eine frühere Diagnose und damit auch den früheren Start der bestmöglichen Therapie für den Patienten. Und das heißt dann ganz konkret zum Beispiel die gezielte Gabe von Medikamenten, Einstellen von Beatmungsparametern, aber auch so banale Dinge wie eine Klinik vorab zu informieren, mit was für einem Patienten man dort eintrifft oder abzuklären, ob überhaupt die Kapazitäten auch beispielsweise auf der Intensivstation verfügbar sind. Und das ist wirklich sehr relevant. Allein in Deutschland gibt es jedes Jahr über 2 Millionen internistische Notfälle, wo so eine Blutgasanalyse einen Mehrwert am Einsatzort bringen könnte. Und es ist auch zeitlich interessant, weil es dauert im Durchschnitt 38 Minuten vom Eintreffen des Notarztes am Einsatzort bis zum Eintreffen des Patienten im Krankenhaus. 38 Minuten, mit denen man mit unserer Lösung eine bessere Therapie fahren könnte.
Herr Lang, Und jetzt sind Sie an der Reihe. Wir stellen uns jetzt vor, wir sind bei Ihnen, wir befinden uns im Rettungseinsatz. Wir haben jetzt gehört, was Herr Böhme und das Team mit Mobox entwickelt haben, was die Idee ist in Zukunft. Sie müssen jetzt einmal mir beantworten, inwieweit kann das, hat das das Potenzial, Ihren Arbeitsalltag zu verbessern oder eben zu vereinfachen? Was meinen Sie?
Also wenn man so ein bisschen historisch schaut, dann hatten wir praktisch diese Point-of-Care-Analyse, also die punktgenaue Analyse von Laborwerten, über viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte, nur über die Blutzuckermessung im Rettungsdienst verfügbar. Ich bin im Rettungsdienst 1993 eingestiegen. Bis in die 2000er Jahre gab es da keinen wesentlichen Fortschritt. Im Rettungsdienst sehen wir uns schon danach, unsere Diagnosen auch so weit zu festigen, dass wir die Patienten punktgenau an einem passenden Krankenhaus zuweisen können. Und das ist bei den Kohlenmonoxidvergiftungen, wenn man das als eine Diagnose nimmt, schon essentiell wichtig, weil nicht viele Krankenhäuser wirklich für die Therapie von Kohlenmonoxidvergifteten Patienten und Patientinnen geeignet sind. Deswegen ist diese genaue Triage der Patienten und Zuweisung dann auch wirklich wichtig. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch vermeiden, dass wir Patienten unnötigerweise transportieren. Das bindet ja den Rettungsdienst. Damit steht der Rettungsdienst nicht für andere Aufgaben zur Verfügung. Und wir überlasten damit natürlich auch punktuell Notaufnahmen. Denn wir wissen ja, dass beim Wohnungsbrand oder beim Gebäudebrand in der Regel nicht nur ein Patient betroffen ist, sondern mehrere Patienten. Sehr schnell sind wir da auch in einer Lage, wo wir über einen Massenanfall von Patienten reden, die wir dann einmal screenen müssen, optimalerweise an der Einsatzstelle und nicht erst im Krankenhaus.
Was sind denn jetzt wiederum Herausforderungen, warum oder wieso Sie sagen würden, Herr Böhme, an der Stelle, da würde ich Ihnen vielleicht noch das mitgeben wollen oder hier sehe ich in der Anwendung noch ein paar Schwierigkeiten. Haben Sie und Ihr Team auch schon darüber nachgedacht? Sie sind ja immer wieder mit innovativen Ideen auch konfrontiert. Was haben Sie so das Gefühl, was ist was, was häufiger vielleicht nicht berücksichtigt wird oder vergessen wird oder was Sie jetzt bei den Ausführungen von Herrn Böhme einfach noch gefehlt hat. An unsere ZuhörerInnen, Sie merken heute, bin ich etwas flexibler, wie ich so die Fragen stelle oder vielleicht auch mal die Rolle der fragestellenden Person ganz genüsslich abgebe, aber da Herr Lang und Herr Böhme sich einfach noch nicht kennen, ist das natürlich ein Vorteil. Das heißt, beide sitzen da und haben natürlich genauso viele Fragen im Kopf wie ich und genauso spannende und das wollen wir einfach mal ein bisschen ausnutzen. Herr Lang, was meinen Sie denn? Was könnten noch Herausforderungen sein, die auf Mobox zukommen?
Wir haben natürlich nicht nur den Wunsch seitens des Rettungsdienstes, dass wir nur das Kohlenmonoxid messen können, ja, sondern es gibt natürlich viel mehr Laborwerte, die uns wirklich interessieren. Und am Ende ist ja dann die Frage wirklich, welche Patienten bedürfen überhaupt einer Krankenhausaufnahme oder einer Vorstellung einer Notaufnahme. Ja, wir arbeiten momentan an dem Krankenhaus, in dem ich bin, auch in der Untersuchung, warum Patienten praktisch, die in der Notaufnahme vorgestellt werden, nicht stationär aufgenommen werden, sondern wieder nach weniger als 24 Stunden wieder nach Hause entlassen werden aus den Notaufnahmen. Und das ist praktisch ein Patientengut, was praktisch genau von einer Analyse von Laborwerten, zum Beispiel auf dem Kohlenmonoxid, profitieren würde, weil diese Patienten in der Regel dann auch zu Hause versorgt werden können, wenn wir genau wissen, was das Problem des Patienten ist. Ich kann vielleicht noch eins hinzufügen, dass viele Laborwertveränderungen, die man messen kann, klinisch, das heißt also mit Messwerten wie Blutdruck und EKG, nur sehr wenig bis gar nicht in Erscheinung treten. Also wenn man das große Feld zum Beispiel mit Elektrolytverschiebung nimmt, dann sagen die Patienten, dass sie sich nicht wohlfühlen. Aber was man mit den herkömmlichen Mitteln im Rettungsdienst messen kann, haben wir oft Vitalwerte, die völlig normal sind. Beim Kohlenmonoxid ist das übrigens auch sehr ähnlich. Ja, auch da haben wir Vitalwerte, die sich oft im Normbereich bewegen und die Patienten klagen über sehr unspezifische Symptome. Was vielleicht noch ein Aufgabenfeld ist, ist, Sie hatten ja angesprochen den klassischen Wohnungsbrand, den wir jetzt zurzeit, wo Kohlenmonoxid hier anfällt. Viel häufiger ist es aber so, dass wir Patienten herausfischen dann in den Notaufnahmen, wo zufällig festgestellt wird, dass das Kohlenmonoxid im Blut sehr hoch ist. Und hier ist ja die besondere Herausforderung, herauszufinden, warum diese Patienten einer Kohlenmonoxidquelle ausgesetzt waren. Das heißt, wenn man zum Beispiel flächendeckend oder die Patienten alle screenen würde auf Kohlenmonoxid, dann würde man sehr viele Überraschungen erleben, an die man im rettungsdienstlichen Alltag sonst überhaupt nicht gedacht hätte.
Ja, wie Herr Lang gerade gesagt hat, ist genau das der Grund, warum wir mit Kohlenmonoxid gestartet sind. Es ist ein recht schwer zu messender Parameter, aber wir haben da eine Technologie entwickelt, mit der das sehr zuverlässig funktioniert, aber haben dann eben auch sehr schnell in Gesprächen mit Notfallmedizinern herausgefunden, dass es eben noch mehr braucht als eine reine Kohlenmonoxidmessung und haben daraufhin auch die Parameter pH, Partialdruck Sauerstoff, Partialdruck Kohlenstoffdioxid und daraus dann auch bestimmt bzw. berechnet, zum Beispiel einen Base Excess mit aufgenommen. Und damit haben wir jetzt eine vollumfängliche Blutgasanalyse. Natürlich ist da immer Luft nach oben, also die angesprochenen Elektrolyte zum Beispiel sind auch bei uns noch in der Entwicklungspipeline, aber haben zumindest aus unserer Sicht schon mal einen guten Start an Parametern, mit denen Notfallmediziner dann in Zukunft deutlich mehr Parameter und auch eine bessere Entscheidungsgrundlage am Einsatzort haben, als sie das heute haben.
Jetzt haben wir ja mit Ihnen, Herr Böhme, einfach die Möglichkeit, so richtig auch in Start-up-Geschehen reinzublicken. Also das heißt, vielleicht mögen Sie uns mal sagen, was gab es vielleicht für Herausforderungen oder wie haben sich allgemein die letzten Jahre gestaltet? Vielleicht können wir die Frage so ein bisschen zweiteilen. Auf der einen Seite einfach zum Start-up-Geschehen selber. Sie haben ja gesagt, Sie sind schon eine ganze Weile dabei. Es handelt sich um eine Unterstützung, auch um eine Ausgründung aus einem. Sie haben Exist bereits erwähnt. Das haben wir hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal jetzt gehört. Aber ja, wie würden Sie sagen, wie haben sich die letzten Jahre entwickelt? Wie waren die gestaltet? Und vielleicht mögen Sie am Ende darauf eingehen, wie auch die technologische Entwicklung stattgefunden hat.
Aus meiner Sicht gibt es an solchen Hochschulen ganz viele spannende Forschungsprojekte und so war das hier eigentlich nicht anders. Nun kam dazu, dass wir auf ein ganz kompaktes Spektrometer zurückgreifen konnten und eine sehr weiße LED und das in Kombination mit den KI-basierten Algorithmen, die wir hier entwickelt haben, führte dazu, dass wir eine Lösung haben, die es so auf dem Markt nicht gibt. Es gibt Blutgasanalysegeräte, das hatte ich schon erwähnt, und es gibt auch Blutgasanalyse, die zum Teil in der Notfallmedizin eingesetzt werden. Die haben allerdings alle einen sehr eingeschränkten Betriebstemperaturbereich von lediglich 15 bis 30 Grad Celsius. Und das kann man sich so vorstellen, wenn jetzt im Winter zum Beispiel ein Notfall ist und die Temperatur unter 15 Grad fällt, dann sind diese Geräte nicht einsatzbar. Und das ist nun mal oft in Deutschland der Fall und das erklärt auch das Interesse am Markt in unserer Lösung. Und genau da haben wir gesagt, da sehen wir einen Vorteil und deshalb ist es sinnvoll, auf Basis dieser technologischen Innovation ein Unternehmen zu gründen. Und so hat das alles eigentlich begonnen. Und da muss man dazu sagen, hier am Standort in Lübeck gibt es ein Gateway 49. Das ist ein Acceleratorprogramm, was auch sehr eng mit den Hochschulen zusammenarbeitet. Und das versucht eben auch Gründer, also eigentlich dann ja Forschende, zu Gründern zu machen. Das heißt also, die an die Hand zu nehmen bei dieser Reise und den Markt zu finden für eine Lösung, die da ist oder ein Problem zu sehen und dafür dann mit diesen Wissenschaftlern zusammen eine Lösung zu entwickeln. Und bei mir war das eigentlich ähnlich. Ich war vorher bei Dräger. Ich habe dort im Corporate-Startup-Bereich gearbeitet. Also wir haben eigentlich für Dräger Startups gegründet. Und irgendwann reichte mir das nicht mehr. Ich wollte was Eigenes auf die Beine stellen. Und so war das eigentlich eine ganz glückliche Fügung, dass hier parallel auch im Bereich der Medizintechnik bei Gateway 49 das Team mit meinen Mitgründern schon war, die daran gearbeitet haben, aber eben noch eine Lücke hatten im kommerziellen Bereich. Und so sind wir dann zusammengekommen und seit dem Tag eigentlich entwickeln wir alle gemeinsam an diesem Produkt für die Notfallmedizin.
Dieser Podcast hier widmet sich ja vor allen Dingen jungen ZuhörerInnen, die eine Promotion vor sich haben. Es gibt noch einen anderen Podcast, den wir relativ eng betreuen, an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo wir eben mit Menschen sprechen, die gerade in ihrer Promotion stecken. Und da merkt man schon oder da kann man feststellen, dass teilweise die Leute alleine schon mit ihrer Forschung und allem, was da eben auch dranhängt, so unfassbar ausgelastet sind, dass so ein Gedanke an eine Gründung einfach, ja, ich glaube, einfach ein bisschen einschüchternd ist, beziehungsweise auch teilweise unvorstellbar, dass sowas überhaupt gelingen kann. Und ich glaube nicht, dass die Motivation per se fehlt, sondern einfach, wie Sie es beschrieben haben, es bedarf einfach Leute, die Angebote geben oder auch darüber hinaus, also natürlich auch Informationsangebote über Hochschulen hinaus, bezüglich Ausgründungen, die die Leute eben einfach mitnehmen, diese Prozesse unterstützen, ihnen Tipps geben, die einfach bei all den Bereichen, die jetzt plötzlich neu sind. Also wir wissen natürlich nicht, von wo die Ausgründung jetzt kommt, aber dann kommen eben plötzlich Themen wie betriebswirtschaftliche Themen, juristische Fragen auf junge GründerInnen zu. Und ich glaube, das kann schon relativ Angst machen, vielleicht auch überfordern. Wenn man dann aber einfach eine Person hat, die oder Personen, Netzwerk, was da dran hängt, die unterstützen, die sich austauschen, die Erfahrungswerte teilen, ist das natürlich super viel wert. Ich kann natürlich auch verstehen, dass Leute sagen, ich entscheide mich dann aber doch einfach für meine Forschungskarriere. Ich lege da den Fokus drauf oder ich gehe den Weg in die Industrie. Das scheint für mich einfach sicherer, kalkulierbarer in der Zukunft. Das muss man natürlich auch sagen. Wir haben es hier schon gelernt. Man sagt so, bei ist ein Startup um die 2 bis 3 Jahre in so einer unsicheren Phase, wo sich einfach noch herausstellt, schafft es quasi das Startup aus dieser Startup-Anfangphase raus oder eben nicht? Wird es ein sicheres Unternehmen oder eben nicht? Es gibt natürlich auch Unternehmen wie unser Beispiel, wo wir gesehen haben, je nachdem, wie innovativ ein Unternehmen auch aufgestellt sein muss, erlebt man so Startup-Phasen auch innerhalb von 25 Jahren natürlich immer wieder. Man muss natürlich gerade mit wirtschaftlichen Gedanken schauen, inwieweit ist das Produkt, was wir noch anbieten, aktuell? Inwieweit reizt das? Brauchen wir nicht schon eine neue Idee? Passen wir das Ganze nicht an? Das ist natürlich super unterschiedlich, je nach Unternehmen und Angebot. Genau. Ich frage mich immer noch so ein bisschen, wie war das jetzt in Ihrem Team? Also ist das hier ein reines Promotionsprojekt, was auf alle Fälle unheimlich interdisziplinär ausgelegt ist und ja auch von Anfang an so? Ist es eine Forschungsgruppe, die sich quasi gefunden haben, die sich kennengelernt haben und dann aus dem Studium, aus der Promotion heraus gesagt haben, wir gründen jetzt? Hängt da vielleicht doch noch mehr dran, also vielleicht ein ganzer Lehrstuhl, wo sich teilweise auch dann einfach DozentInnen, ProfessorInnen daran beteiligt haben, vielleicht auch bei der Patentsicherung unterstützt haben? Wie sind da so die Verstrickungen, Vernetzungen? Wie war das jetzt in Ihrem Fall ganz konkret? Wir haben hier einfach schon unterschiedliche Ausgründungsmöglichkeiten kennengelernt. Wir hatten im Januar beispielsweise eine Forschungsgruppe, die überlegen, ein Startup zu gründen. Danach hatten wir aber einfach ein sehr junges Team, die teilweise fertig mit dem Studium waren, aber auch noch im Studium steckten und das beschlossen haben. Genau, wie ist es in Lübeck?
Ja, auch in diesem Fall war das wie so oft eine Forschungsgruppe. Das ist das Labor für medizinische Sensor- und Gerätetechnik hier an der Technischen Hochschule in Lübeck. Die haben eben diese verschiedenen Forschungsprojekte, die ich schon erwähnt hatte, durchgeführt und haben sich dann, das ist vielleicht auch eine Besonderheit hier am Standort, es gibt das Gateway 49. Das ist ein Acceleratorprogramm, was sich auch explizit an solche Forschergruppen wendet oder richtet. Und dort haben die sich beworben und haben einfach mal damit gestartet, die Idee, die sie hatten und auch schon mit Notärzten durchgesprochen hatten, zu einem Startup zu wandeln. Also sprich, die ganzen betriebswirtschaftlichen Themen anzugehen und darüber hinaus aber auch wirklich konkreten Prototyp zu bauen, den man dann testen kann etc. Und ich war zu der Zeit noch bei Dräger, habe meine Masterarbeit geschrieben hier in der Technischen Hochschule in Lübeck und bin so auf das Unternehmen aufmerksam geworden und habe dann relativ schnell festgestellt, dass da Expertise im Bereich der Betriebswirtschaft und im Vertrieb und im Marketing fehlt und bin daraufhin dann zu dem Team gekommen und seitdem arbeiten wir gemeinsam daran. Dann sind im Laufe der Zeit noch ein Chemiker dazugekommen und ein Maschinenbauingenieur, die dann auch jeweils mit ihrer Expertise unser Team voranbringen können. Und weil du das gerade explizit angesprochen hattest, Promotion ist ein Thema. Es gibt sicherlich verschiedenste Phasen, wann man auf sowas Lust hat und wann man Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Bei uns ist es jetzt so, dass wir eigentlich alle einen Masterabschluss haben und jetzt gerade entweder ein paar Jahre schon gearbeitet haben oder das auch als Berufsstart sehen. Ich glaube einfach, dass das eine extrem wertvolle Zeit ist, wo man sehr viel lernen kann. Und das bringt einen auf jeden Fall weiter. Und wir schauen jetzt mal, wo es uns diese Reise hinträgt.
Ja, absolut. Also es ist einfach wichtig und entscheidend, dass Informationen zugänglich sind, dass sie leicht zugänglich sind, dass Personen, die sich für Ausgründungen interessieren, einfach relativ schnell irgendwie erste Anlaufstellen haben und finden können. Das scheint aber auch genau so die Herausforderung zu sein. Natürlich, und da kann ich nur ermutigen, nach draußen muss man irgendwie, das ist der erste Schritt, eine gewisse Eigeninitiative mitbringen. Es kann einem nicht in den Schoß fallen, vielleicht hat man mal Glück. Aber grundsätzlich bedeutet das natürlich, sich ein wenig umzuhören. Meist haben alle Hochschulen da draußen einen Beratungsbereich, ein Beratungscenter, wo es explizit um Ausgründungen geht. Ich habe das Gefühl, gerade innovative Tech- oder innovative medizintechnische Ausgründungen haben da recht gute Chancen. Es ist etwas, was momentan, glaube ich, auch sehr, sehr gerne gefördert wird. Und Förderung, das ist so ein bisschen das zweite Stichwort. Teilweise finde ich, wenn ich das so höre, einfach erschlagend, wie groß das Angebot ist und wie wenig aber klar ist, ob dann nun wirklich alles genau passt. Also auch da holt euch die Unterstützung oder nutzt Vernetzung. Ich weiß, Neurotime beispielsweise haben das erzählt. Sie sind ganz viel auf Tagungen, auf Konferenzen, auf Kongressen, nutzen da einfach die Möglichkeit, sich vorzustellen und dann aber genauso gut zu gucken, wer ist denn da, wer spricht denn da, wer ist vielleicht potenziell eine Person, die unser Team bereichern könnte oder, wer könnte uns helfen, dass ihr einfach bekannt zu machen. Und genauso kann es natürlich mit Förderungen gehen. Es ist auch einfach, glaube ich, so eine Effektivitätssache, dass man einfach schaut, wo spare ich mir den Antrag, weil es von vornherein klar ist, dass ich keine guten Aussichten habe. Wohingegen habe ich aber sehr, sehr gute Prognosen und dann kann ich da auch unterstützt werden. Auch Anträge schreiben ist, glaube ich, gar nicht für alle so schnell so klar, worauf man da vielleicht auch achten sollte und kann. Also von daher kann ich Herrn Böhm abschließend nur noch mal zustimmen. Ja, holt euch Informationen, holt euch Unterstützung. Und wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr euch auch mit Sicherheit bei Herrn Böhm melden. Ihr findet seine Kontaktdaten in den Shownotes. Herr Lang, Sie sitzen ja jetzt nun wirklich an der Quelle dran sozusagen. Sie haben so ein bisschen den Markt im Blick. Sie müssen ja auch schauen, dass Sie im Notdienst möglichst aktuell aufgestellt sind, dass sie Produkte nutzen, die ihren Arbeitsalltag eben vereinfachen. Das hatten wir ja vorhin auch bereits erwähnt. Heißt, sie haben vielleicht auch im Blick, was gibt's gerade links und rechts neben Mobox. Wie schätzen Sie da gerade den Markt ein? Also wir kennen das. Teilweise hatten wir hier auch schon Themen, das war wirklich super innovativ. Gefühlt waren die Leute auf ihrem Gebiet Pioniere und es gab kaum Forschung links und rechts daneben. Wir haben aber auch jetzt schon Themen gehabt, die hier auch schon öfter im Podcast besprochen wurden, beispielsweise zum Schlaf, wo die einzelnen Forschungsgruppen natürlich andere Schwerpunkte gelegt haben, aber trotzdem eine ähnliche Ausrichtung vorgenommen haben. Wie würden Sie das jetzt hier auf diesen Anwendungsbereich, wie schätzen Sie da gerade die Situation ein?
Nochmal ausdrücklich die Aufforderung an alle, die forschen und promovieren, sich auch in den Rettungsdienst mit vorzuknüpfen. Das ist im Prinzip ein sehr weites Feld, was relativ wenig erforscht ist. Ja, viele Sachen machen wir, weil wir sie schon immer so gemacht haben. Aber die Evidenz ist da nicht immer ganz klar dahinter. Und ich bin jetzt seit vielen Jahren immer wieder auf der Suche nach neuen technischen Lösungen, nach neuen Forschungsansätzen. Und da muss man aktiv auf die Industrie oder auf Forschergruppen zugehen. Es ist nicht so, dass wir praktisch angesprochen werden. Obwohl wir jetzt auch jetzt an einer universitären Einrichtung arbeiten und rettungsdienstlich da angebunden sind, müssen wir wirklich als Rettungsdienst aktiv immer auf die Suche gehen nach Startups. Das Rettungsdienstfachpersonal, was wir haben, das sehnt sich wirklich mal nach Änderungen, nach Neuheiten. Und das ist ja bei uns in Jena wirklich so der Fall. Wir haben wirklich Blutgasanalyse jetzt auch auf einem Fahrzeug mit eingeführt, zumindest im Rahmen einer kurzen Anwenderstudie. Die Kollegen sind da ganz heiß drauf, wollen das auch sehen, weil das den rettungsdienstlichen Alltag mit allen Dingen, die ja öffentlich bereits mehrfach ausgerollt sind, auch etwas durchbricht, mal neue Aussagen bringt. Und deswegen nochmal ganz klar die Aufforderung, wenn Sie etwas haben, was Sie untersucht haben möchten oder da auch technische Neuerungen haben, der Rettungsdienst steht in der Regel sehr offen da entgegen und machen Sie den Weg einfach in den Rettungsdienst und die sind nicht so verschlossen, wie sie von außen wirken.
An der Stelle muss ich auch eine Lanze brechen für den Notfallmedizinmarkt in Deutschland. Herr Lang und seine Kollegen sind wirklich extrem hilfsbereit in dieser frühen Phase der Entwicklung. Wir bekommen viel Zuspruch aus dem Markt, was uns natürlich auch motiviert und hilft, dieses Produkt zu entwickeln. Gleichzeitig sind sie immer bereit für Feedback und Teststellung und das ist unheimlich wertvoll. Und der Markt mag föderalistisch organisiert sein, zum Teil sehr kleinteilig, auch nicht der allergrößte, wenn man jetzt so auf Medizinmärkte ganz generell guckt. Aber dass man so nah am Anwender dran ist, das hilft auf jeden Fall in der Entwicklung eines solchen Produkts.
Ja, Herr Böhme, jetzt hatten Sie vorhin gesagt, das Produkt soll nächstes Jahr in den Markt eingeführt werden. Jetzt kennen wir das hier schon, wir haben das schon relativ häufig gehört, ob es jetzt aus der Forschung heraus ist oder aus dem Startup-Kontext. Medizinische Produkte, die in eine Anwendung gehen, müssen natürlich getestet werden, müssen natürlich irgendwo auch freigegeben werden. Es gibt Regularien hier in Deutschland. Ich kann mir nicht einfach irgendwas überlegen und es morgen an Personen irgendwie antesten, ausprobieren. So funktioniert das hier nicht. Heißt natürlich, bei Ihnen wird da schon irgendwie was stattgefunden haben, gerade wenn Sie nächstes Jahr in den Markt eingeführt werden. Wir kennen das hier auf jeden Fall aus den Forschungspodcasts, also aus den letzten 2 Jahren, dass wir teilweise wirklich sehr lange Zeiten haben, in denen dann diese Überprüfungen und Testläufe stattfinden. Aus einer Forschungsperspektive kann sowas natürlich auch einen den Atem rauben oder vielleicht strapaziös sein. Das hatten wir hier, ich kann mich ganz gut erinnern, dass natürlich auch hier Leute dann einfach ungeduldig sind oder sagen, oh, sie würden gerne einen Tick weitergehen, können schon einfach schon am Patienten, an der Patientin dran sein und das geht dann eben nicht. Aber aus einer Startup-Perspektive, Sie sind jetzt gegründet, dieses Jahr eine GmbH, bedeutet das auch wirtschaften. Das heißt, irgendwo müssen Sie Gelder einnehmen. Natürlich sind Sie jetzt gerade gefördert, aber das bedeutet nicht, dass das gewährleistet, dass man forever Löhne damit zahlen kann, sondern Sie wollen natürlich mit Ihrem Produkt am Ende Geld verdienen. Herr Böhme, wie ist das gerade bei Ihnen?
Das war nun eine etwas zweigeteilte Frage. Ich antworte erst zum ersten Teil. Also es ist ein In-vitro-Diagnostikum, was wir entwickeln. Das macht die Sache etwas leichter. Das heißt, es muss eine Performance-Study geben, wo wir unser Produkt im Vergleich zum Referenzgerät Goldstandard testen. Das können wir hier in der Klinik am UKSH in Lübeck sehr gut machen. Wir haben dort eine klinische Studie angemeldet, wo wir Restblutproben aus der Intensivstation, aus den OP-Sälen verwenden. Das heißt, diese Proben werden ganz normal dem Patienten entnommen für eine Blutgasanalyse, gehen dann in den Goldstandard rein und das Restblut, was in der Spritze drin ist, was eigentlich entsorgt werden würde, bekommen wir dann und können mit diesem Restblut nochmal eine Probe bei uns im Gerät durchführen und daraufhin können wir dann die beiden Werte vergleichen und sehen, wie nah wir dran sind an dem, was heute Standard in der Industrie ist. Gleichzeitig können wir auch hier mit dem UKSH an anderer Stelle gut zusammenarbeiten. Es gibt zum Beispiel ein Labor für Blutspende oder ein Institut für Blutspende und dort erhalten wir Restblutproben. Das heißt also, wenn jemand zur Blutspende kommt und nicht die benötigte Menge an Blut spenden kann, dann muss diese Probe verworfen werden, abgebrochen werden und wir bekommen dann diese abgebrochene Probe und können mit diesem Blut im Labor testen. Das zum ersten Teil. Der zweite Teil, wie sind wir finanziell aufgestellt? Wir haben jetzt noch Geld bis Ende Oktober und suchen derzeit Folgeinvestoren für unser Vorhaben. Also wir werden ungefähr 1,5 Millionen benötigen, um dieses Produkt nicht nur auf den Markt zu bringen, sondern auch noch die ersten Monate im Markt souverän überleben zu können. Und wenn jetzt hier Investoren zuhören, können Sie mich natürlich auch sehr gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten sollten in den Shownotes stehen.
Wenn man sich jetzt so einen Testlauf mal anschauen würde, ich sage immer, wir lassen mal abstrakt klingendes bildlich aussehen, bedeutet, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Sie haben von KooperationspartnerInnen gesprochen, dass wir quasi Ihr Gerät jetzt bereits in den Rettungseinsatz nehmen und dann vor Ort quasi die Leute fragen, also die PatientInnen, die sich in einem Notfall befinden, ja, wäre es in Ordnung, wenn wir hier jetzt gerade dieses Gerät so und so testen? Also das wird es ja nicht sein. Wir kennen unterschiedliche Möglichkeiten. Jetzt eben gerade hatte ich schon gesagt, es gibt Studientestläufe, die so funktionieren, dass man freiwillige PatientInnen findet und sucht und dort eben mehr oder weniger um Einwilligung bittet, dass sie an einer Studie teilnehmen. Es gibt aber natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, Herr Böhme. Ist es schon der Rettungseinsatz? Wohl eher nicht, oder?
Genau, im Rettungsdienst ist es bisher noch nicht möglich, dieses Gerät direkt zu testen. Nichtsdestotrotz können wir natürlich sehr viel mit Anwendern sprechen, hatten auch Prototypen schon mal dabei, die dann nicht zum Einsatz gekommen sind, aber wo man zumindest diese Anwendung schon mal testen konnte. Was wir machen, ist, dass wir zum einen Blutproben bekommen von der Blutspende hier am Standort am UKSH in Lübeck und können dort mit verworfenen Blutprobentests durchführen. Und auf der anderen Seite können wir auch im Operationssaal und auf den Intensivstationen mit Restblutproben arbeiten. Das heißt, wenn ein Patient ganz standardmäßig eine Blutgasanalyse zum Beispiel im Operationssaal bekommt, dann wird mit dieser Blutprobe eine Blutgasanalyse durchgeführt am klassischen Standard-BGA-Gerät. Und dann verbleibt meistens ein Teil des Bluts in der Spritze. Und mit diesem Blut können wir dann unser Gerät füttern und damit dann die Analyse durchführen.
Ja. Herr Lang, meine erste Nachfrage. Sie haben ja bereits aktiv aufgefordert, an Menschen mit innovativen Ideen etwas auszugründen, Startups zu gründen in diesem Bereich. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, Sie haben gesagt, da ist noch ganz viel möglich, da muss noch eigentlich ganz viel Forschung passieren. Ich frage mich natürlich, kooperiert der Standort Jena bereits mit einem Start-up oder nicht?
So, im rettungsdienstlichen Setting haben wir noch keine Start-ups, mit denen wir kooperieren. Aber als Tipp für alle, die sich dafür interessieren, ist es immer günstig, sich an eine universitäre Einrichtung zu wenden. Das ist so eine Empfehlung, weil da die Strukturen halt für Forschung, für die ganzen Ethikvoten deutlich besser vernetzt sind. Und da gibt es ja auch Strukturen, an wo man direkt anknüpfen kann, das Problem oder die Idee vortragen kann. Und die zeigen dann auch Lösungswege, ob man das Ganze umsetzen kann. Und wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, das Ethikvotum ist ja das eine. Das andere ist natürlich die Patientenaufklärung. Gerade im rettungsdienstlichen Alltag ist es ja so, dass wir im Prinzip die ganzen Aufklärungsfristen eigentlich nicht einhalten können. Aber auch da gibt es Mittel und Wege, wie man das Ganze lösen kann. Und da helfen wirklich universitäre Einrichtungen sehr gern weiter, weil die einfach da die entsprechenden Erfahrungen auch haben. Und prinzipiell ist es aber möglich und wir hatten das auch schon mal gemacht. Wir haben zum Beispiel Blutkulturen im Rettungsdienst einmal abgenommen gehabt und da auch zu vergleichen, wie sauber die abgenommen werden. Oder Patienten zum Beispiel rettungsdienstlich von einer Antibiotikatherapie bei der Blutvergiftung profitieren. Auch da haben wir dann die Aufklärung dann in den Notaufnahmen dann durchgeführt in aller Ruhe, beziehungsweise mit den Angehörigen dann durchgeführt, retrospektiv dann. Das ist so ein Hinweis, den wir unbedingt noch geben möchten dazu.
Wir haben ja jetzt über einige Herausforderungen schon gesprochen, was so den Bereich Start-up generell betrifft. Wir haben jetzt auch darüber gesprochen, dass Sie momentan in den Testläufen sozusagen stecken. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, was sind denn aber auf einer medizintechnischen Ebene, auf der Forschungskomponente vielleicht auch noch Herausforderungen? Was sind Sachen, die laufen einfach noch nicht so gut? Oder was sind vielleicht, ja, wollen Sie vielleicht noch weitere Messbereiche erschließen, Messkomponenten? Wo sagen Sie, wo tüfteln Sie denn gerade noch dran?
Also wir arbeiten ganz viel mit unseren Anwendern zusammen, wenn es darum geht, die Probe bestmöglich auf ihren Testchip oder in das Gerät zu bringen. Das heißt, es gibt verschiedene Varianten, zum Beispiel eine Spritze, eine Kapillare oder mit der Fingerkuppe dieses Blut auf den Testchip zu bringen. Und dort versuchen wir verschiedene Konstruktionen, testen wir dort, mit denen dann dies bestmöglich und anwenderfreundlich erledigt werden kann. Ein weiterer Punkt, an dem wir arbeiten, sind weitere Parameter. Wir hatten das bereits angesprochen. Notärzte wünschen sich logischerweise immer mehr und würden gerne weitere Parameter wie Kalium oder Glucose auch präklinisch zuverlässig bestimmen können. Und da sind wir auch dran. Das wird es in einigen Jahren dann hoffentlich auch von uns geben.
Ja, vielleicht ist es gar nicht so eine schlechte Idee, wenn wir zum Stichwort Förderungen entweder in dieser oder spätestens in der nächsten Folge, ich recherchiere mal, ob ich ein gutes Schaubild finde, wo wir einfach mal darstellen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es denn gibt, ein Startup zu finanzieren. Also wir haben von Förderungen gehört, wir haben von Stiftungen gehört. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über InvestorInnen sich finanzieren zu lassen. Also es gibt einfach verschiedene Wege, eine Finanzierung für ein Startup auf die Beine zu stellen. Oder auch, das ist natürlich auch was, vielleicht möchte man später, gar nicht mehr in der Startup-Phase, nochmal etwas neu entwickeln, neu aufbauen, sich weiter ausbauen. Und dann ist es manchmal auch vonnöten, neue Finanzierungen wieder zu finden. Genau, vielleicht ist es also gar nicht für unsere jungen GründerInnen nur interessant, sondern eben auch für bereits Leute in Unternehmen. So, Herr Böhme, ich würde vorschlagen, Sie skizzieren uns mal Ihren absoluten Idealablauf mit Ihrem Gerät bei einem Rettungseinsatz. Also wir haben jetzt gehört, woran Sie tüfteln, aber was ist so Ihr Ideal, wonach Sie streben? Wie wird es in Zukunft aussehen? Wie soll es in Zukunft aussehen? Und ich würde Sie bitten, Herr Lang, dass Sie vielleicht schon mal darauf achten, wo Sie sagen, da würde ich Herrn Böhme gerne den und den Gedanken noch mitgeben. Oder vielleicht auch, wo sagen Sie, oh, das würde ich mir einfach wünschen, das würde meinen Arbeitsalltag sofort erleichtern. Vielleicht sagen Sie aber auch schon jetzt, großartig. Ich kann mir gut vorstellen, dass jener eventuell auch Mobox nutzen wird. Ja, wir werden es sehen.
Unser Ziel ist es, dass Mobox zukünftig auf allen Rettungsfahrzeugen in Deutschland verfügbar ist. Das angefangen auf den besonderen Einsatzfahrzeugen, so wie wir das nennen, also sprich ausgewählten Notarzteinsatzfahrzeugen. Es gibt so Gaswagen, die speziell bei Gasunfällen auftreten, oder Rettungshubschrauber, die auch ein großes Einsatzgebiet abdecken in der Regel. Und dort Mobox zur Standardausstattung im Notfall gehört und dann insbesondere bei internistischen Notfällen zum Einsatz kommt. Langfristig glauben wir aber auch, dass es viele weitere Anwendungen gibt, also auch auf dem ganz klassischen Rettungswagen, die es deutlich häufiger in Deutschland gibt, aber auch in Praxen, also zum Beispiel bei Pulmologen oder Hausärzten, wo man dann einen Asthma detektieren möchte dort, oder auch bei langzeitbeatmeten Patienten in Pflegeeinrichtungen.
Mach das gern.
Genau, und in dem Zusammenhang sind natürlich solche Personen wie Sebastian Lang super wichtig für uns. Die sind gerade in Deutschland über die Organisation mit regionalen Rettungsdiensten und dann den ärztlichen Leitern Rettungsdienst sehr wichtig, auch was die Stimmungs- und Lagebild so angeht. Wenn ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst so ein Gerät gerne bei sich im Kreis einführen möchte, dann kann er das entscheiden und dann kriegen wir halt über solche Pilotkunden oder Pilotprojekte einfach eine gute Reputation. Da laufen Studien drauf und das ist uns halt wichtig, um zu zeigen, dass es Sinn ergibt, präklinisch Blutanalyse durchzuführen.
Ich empfehle jedem Start-Upper einmal in dem Bereich, in dem er das Produkt gerne testen, platzieren möchte, kurzes Praktikum zu machen. Das ist ja unheimlich erhellend. Ja. Da sind viele Dinge vielleicht, die man fehlplanen würde oder allein was so Packmaße angeht, schon von vornherein ausgeschlossen. Einfach sich das Szenario anzuschauen, ob das jetzt ein klinisches Setting oder ein Rettungsdienst-Setting ist, einfach da die herzliche Einladung, sich das für 1 bis 2 Tage vor Ort anzugucken, einfach zu gucken. Und vielleicht, da geben sich ja auch viele neue Ideen draus an, die man überhaupt vorher nicht gedacht hatte. Ja? Und ich begrüße es außerordentlich und deswegen nehme ich auch sehr gerne Kolleginnen und Kollegen mit, die praktisch rettungsdienstlich sich überhaupt keine Erfahrung haben, weil die einen ganz neuen Blick auf die Dinge haben und viele Sachen hinterfragen, die wir schon so seit vielen Jahren machen und die einem in der Form der Betriebsblindheit auch gar nicht so auffallen. Das ist der erste Punkt, nochmal die Einladung auch für ein Praktikum, egal ob das jetzt Rettungsdienst, klinisch oder wo auch immer man das machen möchte, sich das einmal vor Ort anzugucken und dann nochmal zu überlegen, ob das die Idee, die man jetzt hatte, nochmal korrigiert werden muss oder ob das eine richtig gute Idee ist. Und am Ende ist es vor allem für den Rettungsdienst jetzt wichtig, dass wir das in das normale rettungsdienstliche Setting gut einpacken können. Also dass wenig Zeit verloren geht oder Zeit verloren geht, dass das anwenderfreundlich bleibt, das Ganze. Optimalerweise, wie der Herr Böhme beschrieben hat, ist es ja so, dass in der Blutentnahme ohnehin Blut noch anfällt, was man dann weiter verwenden kann und dann Ergebnisse erzielen. Und dann ist das Packmaß natürlich auch ganz entscheidend. Ja. Also Medizinprodukte oder technische Lösungen sind immer nur dann wirklich sinnvoll, wenn sie praktisch auch beim Patienten ständig verfügbar sind. Praktisches Beispiel zum Beispiel, auch wenn das in der deutschen Industrienorm für den Rettungsdienst noch nicht Einzug gehalten hat, ist ja zum Beispiel die Sonographie. Die Ultraschalluntersuchung im Rettungsdienst ist ja auch ein Feld, was man da eigentlich nicht mehr wegdenken kann, auch wenn es in der deutschen Industrienorm für die Rettungsdienste im Fahrzeug noch nicht vorgehalten ist oder noch nicht empfohlen ist. Allerdings ist es so, ein Sonographiegerät ist nur so viel wert, wenn ich es auch praktisch jederzeit mal Patienten anwenden kann. Also wenn es im Fahrzeug verlastet ist, macht es keinen Sinn, Ich muss es praktisch im Equipment ständig bei mir führen. Dann ist die Anwenderhäufigkeit natürlich höher. Und bei Blutgasanalysen oder bei Kohlenmonoxid-Testungen natürlich das gleiche in grün. Nur wenn ich es dabei habe, werde ich auch das auch zur Anwendung bringen. Und dann ist mein Leitspruch immer, wenn Sie etwas wissen wollen, ob es funktioniert und ob es auch handlingtauglich ist und auch robust genug ist, geben Sie es einem Arzt eine Woche zum Spielen in die Hand. Ja? Was ein Kleinkind nicht kaputt kriegt, ein Arzt oder Ärztin haben ja den Trieb, alles zu hinterfragen, zu forschen und auch zu schauen. Und sorgen Sie vor allen Dingen auch, dass Sie dann als Handreichung in Trouble-Management mit dazugeben. Sonst geht der Rettungsdienst selbst auf Erkundung und nimmt die Geräte auseinander, wenn es da einen technischen Fehler gibt. Das sind so die Ideen, die wir Ihnen an die Hand geben möchten. Also Packmaß ist wichtig. Es muss sich im Zeitmanagement, im Alltag gut einfügen können. Und dann muss man natürlich, und das ist das die Herausforderung auch, das Qualitätschecken ist eine große Herausforderung, das weiß Herr Böhm auch. Wenn Sie dann einen Quality-Check machen müssen für diese Geräte, muss das auch anwenderfreundlich bleiben und darf auch nicht allzu viel Zeit kosten, denn irgendwer muss es ja dann am Ende auch im rettungsdienstlichen Alltag dann noch einfügen können.
Ja, wichtige Punkte, die Herr Lang dort anspricht. Natürlich, da kann ich mich nur anschließen, es ist extrem wertvoll, im Rettungsdienst mal mitzufahren. Wir haben das auch alle gemacht, also Rettungsdienst, Notarzt, Einsatzwagen, mal den ganzen Tag dabei zu sein, von vorne bis hinten. Dann sieht man, wie Geräte morgens getestet werden. Dann erkennt man, warum es Sinn ergibt, dass solche Geräte klein sind. Und gleichzeitig hat man aber auch ein Gefühl dafür, wo dann überhaupt Blut angefallen wird. Also wo kann man so eine Blutprobe gut entnehmen? Zum Beispiel, wenn ein Venesor Zugang gelegt wird, dass man dort direkt Zugang zum Blut auch hat und das dann für die BGR verwenden kann. Ja, auch die angesprochene Qualitätskontrolle, die sogenannte Rilibeck, ist in Deutschland verpflichtend und deswegen macht sie vor uns auch keinen Halt. Einmal die Woche muss mit einer Probe oder mit einer Kontrolllösung unsere Geräte ja kalibriert werden. Das ist aber absoluter Standard und auch für die Kollegen und Herrn Lang sicherlich keine neue Herausforderung, sondern wird so eben etabliert im Alltag in Rettungsdienst.
Ja, auch nochmal zu der Themennähe oder zu der Forschungsnähe. Ich kann das nur unterstreichen. Also Herr Lang, Sie hatten es jetzt angesprochen, es ist von Vorteil für die Leute, die in der Forschung stecken, ob das jetzt Ingenieurtechnik ist, beispielsweise hier in diesem Fall oder beziehungsweise auch andere Fächer natürlich. Geht ruhig rein, guckt euch mal den Anwendungsbereich an, wo ihr das Gefühl habt, dass eure Idee dort irgendwann mal greifen soll und schaut, wie es in der Praxis aussieht und gehandhabt wird und was ihr vielleicht nicht mit bedacht habt oder was ihr dann dadurch mit bedenken könnt. Wir hatten hier eine junge Doktorandin, die beispielsweise immer wieder in den OP mit reingegangen ist, um überhaupt zu verstehen, welche Abläufe dort stattfinden und um auch, und das ist so ein zweiter, glaube ich, gar nicht so irrelevanter Aspekt, unterschiedliche Fachbereiche haben natürlich unterschiedliches Wording, heißt teilweise, so abstrakt das klingen mag, ist die Kommunikation schon einfach erschwert, weil die eine Person eben nicht versteht, was macht jetzt was machen jetzt InformatikerInnen und auf der anderen Seite verstehen InformatikerInnen vielleicht nicht sofort, was MedizinerInnen ihnen vielleicht gerade sagen wollen. Und da ist es gar nicht so schlecht, wirklich auch an Ort und Stelle mal zu sein, um zu sehen, was passiert dort überhaupt und wie kann das Ganze aussehen. Ich kenne das auch von interdisziplinär angelegten Forschungsclustern, dass dort eben super wichtig ist, eine gute Kommunikation anzuregen, weil auch einfach so eine, also es gibt auch einfach so eine unerwartete Komponente. Wenn man es irgendwie schafft, dass unterschiedliche Fachbereiche miteinander kommunizieren, sich vielleicht austauschen, entstehen vielleicht auch einfach ganz, ganz neue Themen, die man überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, weil Person A sagt, es wäre so schön, wenn es das und das gäbe und Person B sagt, ja, warum nicht, wäre doch so und so möglich und so kann eben ganz coole neue Forschung entstehen. Dann sind wir hier auch schon am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich hier auf diese Situation eingelassen haben, dass Sie hier heute zu Gast waren. Vielen, vielen Dank für diese spannende und sehr interessante Folge. Wir werden uns in der nächsten Folge nochmal zusammensetzen und wir werden nochmal mehr in die Zukunft blicken. Herr Böhme hatte heute schon angedeutet, es gibt vielleicht weitere Mess- Daten, die erschlossen werden könnten oder vielleicht sowieso schon geplant sind. Herr Lange hat auch schon angedeutet, oh, vielleicht wäre das ganz schön oder das ganz schön. Wir gucken uns natürlich einfach an, was sind Visionen, was sind Wünsche, wie kann die Zukunft aussehen. Aber es wird auch noch mal ein ganzes Stück mehr um Vernetzung gehen. Was kann Vernetzung in der Zukunft bringen? Was ist es vielleicht auch für euch da draußen, für Leute, die gerade aus dem Studium rauskommen? Für alle Leute, die heute nach dieser Folge Fragen noch haben, ihr könnt euch selbstverständlich gerne bei unseren Experten melden. Ihr findet die Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Alternativ findet ihr auch die Kontaktdaten vom VDE und der DGBMT und folgt uns gerne auf allen möglichen Kanälen, die ihr finden könnt. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter oder auch einfach hier. Bei eurem Streaming-Anbieter, bewertet uns. Wir freuen uns da immer und können natürlich dementsprechend auch einfach Wünsche von euch mit berücksichtigen und einbauen. Bis dahin, ich freue mich auf in 2 Wochen. Tschüss!